Hallo, ihr Glaubenschecker. Das ist zumindest der Titel der Predigtreihe, Glaubenschecker. Und bevor ich beginne, möchte ich euch erstmal eine Frage stellen. Und zwar, wer ist denn von euch Sammler? Mal einmal die Hand hoch. Wer sammelt etwas? Briefmarken, Karten? Pizza, genau. Wer von euch davon haben echt die Hand gehoben? Ist das etwas ganz Normales zu sammeln? Wer von euch mag denn mal einfach mal reinrufen, was er so sammelt?
Pilze.
Pilze? Okay. Alte Modellautos. Okay, gut. Pilze, gut, die sind ja dann wieder schnell weg. Okay, bleiben wir mal bei den alten Modellautos. Was würdest du denn machen, wenn du zum Beispiel eines Morgens in den Raum gehst, wo du die sammelst und feststellst, Mist, da fehlt ja so ein Modellauto. Was würdest du da machen? Versuchen es zu bekommen. Versuchen es zu finden. Und stell mal vor, du findest dann dieses Modellauto in irgendeiner Ecke im Staub liegend. Irgendwie ist es dahin gerutscht. Aber du findest es, hältst es hoch. Was würdest du dabei empfinden, dann das Auto wiedergefunden zu haben? Glück. Erst musst du es abstauben, genau. Ne? Also erst abstauben und danach freuen. Jetzt nehmen wir mal an, du hast so das Auto, du hast es verloren und dann fragst du vielleicht auch die, die mit im Haus leben, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Ich suche das. Ja, und wenn du es gefunden hast, dann würdest du natürlich sagen, wahrscheinlich, ich hab's gefunden. Das ist so richtig cool. Die Suche können wir abbrechen, ich habe es wieder gefunden. Das erinnert mich auch ein bisschen eine Arbeitskollegin von mir. Ich selber erstelle ja auch Gesellschaftsspiele, also auch Brettspiele, auch Kartenspiele mit Sammelkarten. Und Sammelkarten kann man sammeln. Und dieser eine Arbeitskollege hat einmal seine Sammlung per Post von seinem Wohnort zu seinen anderen schicken lassen. Problem war, das Paket kam nie an. Er hat seine Sammlung verloren. Und obwohl sein Leben sonst gut lief, also er promoviert auch, genauso wie ich, läuft alles super, beziehungsmäßig alles super, also obwohl er sonst alles hatte, hat er zu mir gesagt, du Philipp, also es kratzt mich schon an, ich bin irgendwie echt traurig, dass ich diese Sammlung nicht mehr habe. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, er hatte Gott sei Dank noch ein Bild gemacht von seinen Karten und dann konnte ich die nochmal alle ausdrucken. Aber für den Zeitraum, wo er die Sammlung verloren hatte, das hat ihn schon echt angekratzt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was hat das jetzt mit Glaubenschecker zu tun? Und ich möchte dazu mal um die nächste Folie bitten. Genau, da geht es jetzt um zwei Gleichnisse, inklusive den Text, der am Anfang steht. Also ich glaube, dass, wenn ich die Bibel lese, dass Gott uns sein Ebenbild geschaffen hat, dann können wir zumindest nicht alle, aber manche Charakterfacetten, dass wir da so ein bisschen reinspüren können, Gott verstehen können. Und ich glaube, genau da setzt jetzt unser Bibeltext an und den wird meine bezaubernde Frau vortragen, Lukas 15, 1-10.
Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie dann nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt.
Danke. Und vielleicht wird euch jetzt klar, warum ich die Sammelfrage am Anfang gestellt habe. Jesus greift ja etwas ganz Natürliches auf unserem Leben. Jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Autos oder so, die gab es ja damals noch nicht, aber was es auf jeden Fall gab, waren zum Beispiel Hirten mit Schafen und Geld, also Währung, Silbermünzen, das kannten die Leute von damals. Jesus spricht da mitten ins Leben hinein. Aber das tut er nicht grundlos. Der Grund, warum er diese Gleichnis erzählte, steht in den ersten drei Versen. Das Setting war, da war dieser Jesus, ein Rabbi, der viele Leute um sich scharte, also irgendwo, was man assoziiert hat mit etwas Heiliges. Ja, das ist so die gut etablierte Gemeinde. Aber irgendwie hat dieser Jesus sich mit Leuten abgegeben, die einfach damals nicht ins religiöse Bild passten. Als zum Beispiel Zolleinnehmer. Damals war ja das Land Israel besetzt von den Römern. Und diese Römer haben dann Leute, jüdische Leute ausgewählt oder die haben sich freiwillig gemeldet und gesagt, hier, ich treibe für euch Römer die Steuern von meinen eigenen Landsleuten ein. Also quasi, das waren politische Gegner. Das waren Volksverräter. Also Leute, die man nicht dabei haben will, die nicht in das gut gesittete Bild passen, die nicht ins heilige Bild passen, sind aber bei Jesus. Und wir lesen den Text auch noch von anderen Sündern. Da kann man zum Beispiel Prostituierte mit drunter verstehen. Vielleicht auch allgemein Ausländer, Römer, Heiden. Vielleicht auch solche, die sich nicht so an die gültigen Vorschriften von damals gehalten haben. Religiösen Vorschriften, wie zum Beispiel den Sabbat zu halten, also den Ruhetag zu halten. Die es erdreistet haben, an den Sabbat zum Beispiel zu arbeiten. Weil sie vielleicht auch mussten vom Einkommen her. Aber auch das waren Leute, die passen doch nicht zu so einem Rabbi. Und trotzdem waren sie bei Jesus. Ich habe so gedacht, naja, was wäre das vielleicht denn heute? Für die einen sind es vielleicht dann so Leute wie die da oben. Für die anderen ist es vielleicht jemand, wenn jemand mit Piercing hier reinkommen würde, mit Tattoos übersät, mit lauter englischer Musik, das passt doch nicht dazu. Oder für wieder andere sind es dann Flüchtlinge oder ganz klassischen Obdachloser, wo vielleicht der allererste Gedanke, wenn wir ganz ehrlich sind, wo man sagt, ich kann die Pharisäer schon verstehen, dass die erstmal sagen, so, das passt doch nicht zusammen. Jesus, was soll das? Und Jesus hat ja mit diesen Leuten sogar noch gegessen, Tischgemeinschaft gehabt, hat sich sogar einladen lassen in dessen Häusern. Und ich glaube, wo ich aber echt mein Lob aussprechen muss an die Philippus-Gemeinde ist, ich glaube, in diesem Punkt habt ihr schon viel verstanden. Jesus hat ja, wenn man sich das mal anschaut, die Gleichnisse auch zu den Pharisäern gesagt, um zu zeigen, hey, auch solche Leute sollen mit dazugehören. Keiner soll ausgegrenzt sein. Und ich glaube, das setzt ihr als Philippus-Gemeinde, zumindest so wie ich das sehe, gut um. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen keinen Türsteher vor der Gemeinde gesehen, der gesagt hat, ey, mit den Schuhen kommst du nicht rein. Sondern jeder ist willkommen und ihr habt sogar Tischgemeinschaft. Ich finde das echt klasse, dass es immer wieder Frühstücksgottesdienste gibt, wo ihr wie Jesus mit den Leuten esst, Beziehungen pflegt, und auch da nochmal ganz explizit Gäste einladet. Gäste sind natürlich immer willkommen, aber da nochmal explizit. Und einen Rahmen schafft, wo sich Leute von außen wohlfühlen. Also da macht weiter, Philippus-Gemeinde. Und deshalb möchte ich jetzt weniger auf diese Aspekte von Ausgrenzungen eingehen, die im Text stecken, sondern mehr auf etwas anderes. Und das ist die Freude. Wenn man sich jetzt mal, also in meiner ursprünglichen Präsentation waren die Verse gelb hinterlegt, hier irgendwie nicht mehr. Aber wenn man sich das gelb mal vorstellt, bei den Versen, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder beim zweiten Gleichnis, am Ende genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt, dann steckt er erstmal sehr viel Freude dahinter. Das ist ein Gleichnis, was uns Freude vermitteln soll, die der Himmel empfindet. Wenn jemand umkehrt und sagt, ich glaube, das mit Jesus, das sollte auch mich was angehen. Aber ich habe mich so gefragt, okay, in den Gleichnissen ist ja was von Wiederfinden die Rede. Warum eigentlich Wiederfinden? Ich glaube, dass du kein Zufall bist. Du bist kein Zufallsprodukt. Und das Universum auch nicht. Wenn ich mir einmal so, ich arbeite ja auch in der Forschung, zwar als Informatiker, aber da hört man auch gerne mal bei den Physikern mit dazu. Wenn ich da höre, wie feinjustiert bestimmte Konstanten im Universum sind, wie unwahrscheinlich das wäre, wenn die zufällig eingestellt worden wären, dann würde alles auseinanderfliegen oder einfach alles nur noch ein schwarzes Loch sein. Wie feinjustiert das ist und überhaupt die Materie, wo kommt die her? Ich meine, das Universum ist ja nicht eines Morgens aufgestanden und gesagt, ich glaube, ich fange mal heute an zu existieren. Ist ja zu den Zeiten gar nicht existiert. Also ich glaube einerseits als jemand aus der Forschungscommunity, aber auch als Christ, dass wir kein Zufallsprodukt sind, sondern geschaffen wurden. Dass die Welt hier geschaffen wurde von einem Schöpfer, von einem intelligenten, großartigen Schöpfer. So, dass wir nicht irgendwelche Zufallsprodukte sind, sondern Geschöpfe, Geschaffene. Nun, nehmen wir an, ich würde ein Bild malen. Also ich mache das jetzt nicht vor, wenn ich das ohne KI-Unterstützung machen würde, dann würde das nur Augenkrebs erzeugen, das möchte ich euch ersparen. Aber nehmen wir an, ich würde ein Bild malen. Wem würde das Bild dann gehören? Ja, mir, genau. Ich hab's ja gemalt, ne? Richtig. Wenn Gott uns erschafft, wem gehören wir dann? Man kann das auf jeden Fall so sagen. Ich meine, gehört ist ja auch irgendwo logisch. Aber naja, offensichtlich können wir auch irgendwie verloren gehen. Und wenn man sich das einmal anschaut, so geschichtlich zumindest, wenn ich die ersten Seiten der Bibel aufschlage, dann lese ich da vom sogenannten Sündenfall. Gott hat etwas erschaffen, etwas, ein ernstzunehmendes Gegenüber, nenne ich es jetzt mal, also nicht einfach nur ein Roboter, das wäre ziemlich stumpf, der einfach die Befehle ausführt, was man ihnen eingibt, sondern etwas, was sich auch entscheiden kann, aber auch gegen Gott dann entscheiden kann in der Konsequenz. Und genau das haben wir Menschen getan. Wie auch das eine Schaf, was ich vielleicht dachte, das Gras da drüben, das sieht mir etwas grüner aus, da gehe ich jetzt mal hin. Oder die eine Silbermünze, na gut, wird das wahrscheinlich nicht selber getan haben, aber durch einen Windstoß oder so, runtergerollt in den Dreck. Und wenn wir jetzt mal unsere heutige Welt anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall ja, dass auch einiges dreckig, Ungerechtigkeit, wenn wir an die Kriege dieser Welt denken, wenn eine Nation sich einfach denkt, ich fall einfach mal die andere, vielleicht auch in unser eigenes Leben, da muss es jetzt nicht der große Krieg sein, aber vielleicht innere Unruhe oder Konflikte in der Familie, Hass oder Neid. Da gibt es, glaube ich, einiges und da merken wir, naja, also so sauber scheint das ja gar nicht so zu sein. Und sei es nur mal eine Lüge, die man mal schnell dahin sagt. Und jetzt können wir entweder unsere, sagen wir mal, 80 Jahre irgendwo in der fernen Weide umherirren oder im Dreck liegen und keiner sieht uns mehr am Ende des Tages. Oder wir können uns wieder zu Gott hinwenden. Ein aktiver Schritt von uns. Bisschen die Staubflocken wedeln als Silbermünze und sagen, guck mal hier. Oder als Schaf Ausschau halten, wo war denn eigentlich mein Hirte? Und dann kehrt Gottes Gerechtigkeit ein. Nicht unsere Ungerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit. Und da kann Anaxi noch mal gerne aus Titus 3, 4 bis 7 vorlesen.
Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens.
Das ist eine Bibelstelle, über die könnte man allein schon mindestens 2 Predigten machen. Der Kernpunkt ist aber, okay, es gibt einen Weg zurück. Wir können durch Jesus Christus wieder in Gottes Gerechtigkeit reinkommen, wenn wir uns zu Jesus Christus zuwenden. Und er hat es möglich gemacht, dass wir all die Verfehlungen, und sei es manchmal auch gar nicht so spektakulär, weil man eigentlich voll ein gutes Leben geführt hat, aber allein schon diese Verfehlung, dass man Gott vorher immer ignoriert hat, eigentlich den, dem er eigentlich gehört, dass das Gemälde gesagt hat, ich gehöre dir nicht, du Maler, oder da die Silbermünze gesagt hat, ich will nichts wissen von meinem Besitzer. Allein schon das, diesen Schmutz abzuwaschen, genauso wie bei unseren Anfangssammelbeispielen, natürlich würde man das Auto erstmal von dem Dreck befreien, und genau das tut Gott, und dann können wir wieder glänzen. Und hier beginnt dann auch letztlich Jüngerschaft. Wir können uns also wiederfinden lassen. Den Dreck weg. Und wenn ich jetzt mal so an mein Leben denke, bei mir war es ein bisschen krasser, das muss nicht bei jedem so sein, oder ich hoffe es auch nicht für jeden, dass, oder für keinen, dass er so eine Vorgeschichte hat wie ich. Ich war ein ziemlich fieser Atheist in meiner Jugend. Also ich habe gesagt, Gott gibt es nicht, ist ganz klar, wurde mir in der Schule leider auch so beigebracht. Und ich war vor allem auch richtig in Ketten, unfrei von Hass. Das hat mit einer anstehenden Scheidung meiner Eltern zu tun, wo ich mich dann sehr auf die eine Elternseite gestellt habe, einen großen Hass auf die andere Elternseite entwickelt habe, allgemein auch mit vielen unzufrieden war. Und ja, dass auch andere Mitmenschen habe spüren lassen. Auch eine sehr große Selbstgerechtigkeit. Zum Beispiel, einmal nur mal Eindruck zu erwecken, Schulzeit, da haben wir einen Test zurückbekommen, es gab insgesamt 19 Punkte und der Lehrer hat gesagt, ja, ab 17,5 Punkten gibt es die Note 1. Die Note 1 gibt es ab 90%. Wer sich das ausrechnet, 17,5 durch 19, ist nicht ganz 90%. Da habe ich mich gemeldet, habe gesagt, Herr Lehrer, Sie haben da einen Fehler gemacht. Sie dürften ja eins erst ab 18 Punkten geben. Also einfach mal so einen Eindruck erwecken, so war ich früher drauf. Ich habe mir also nicht viele Freunde gemacht. Aber dann gab es einen Punkt in meinem Leben, wo ich erkannt habe, naja, also erstmal so Gemeinschaft, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und ein Punkt, wo ich dann echt gemerkt habe, okay, dieser Jesus, das ist nicht nur einfach irgendeine Fiktion, sondern er ist da. Und durch einen Begegnungsmoment, da könnt ihr mich nachher gerne genauer fragen, das würde sonst zu lang werden, bin ich letztlich frei geworden. Frei von diesem Hass, von diesem Dreck, den ich vorher hatte. Musste natürlich am Anfang noch vieles lernen, aber es war eine große Freude. Daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Und das führt mich dazu, warum ist da eigentlich so viel von Freude die Rede? Einmal von Freude im Himmel, Freude der Engel Gottes. Wenn ich mich mal so an meine Hinwendung zu Gott erinnere, dann, als ich damals so gesagt habe, so realisiert habe, ja, das mit Jesus, doch, das könnte es doch sein, und dann zu meiner Mutter gelaufen bin und jetzt so erzählt habe, so, ja, ich glaube das mit Jesus, ja, ich glaube das irgendwie, da war so eine Freude dann, weil meine Mutter hat mich ja gesehen, wie ich auch gelitten habe und sie auch lang dafür gebetet hat. Und da war eine totale Freude. Ich kann echt, der stand gerade in der Waschmaschine und so gefühlt sein Jubelschrei, die Kleidung flog nach oben. Und natürlich war es auch eine Freude in der Gemeinde. Also ich habe ein halbes Jahr etwa davor angefangen, war einfach, weil ich Gemeinschaft gesucht habe, bin ich verzweifelt in eine Gemeinde gegangen, eine Jugendgruppe. und habe mich damals vorgestellt mit, hallo, ich bin ein Nerd und ich werde übrigens niemals Christ werden. Die Leute haben mich ausgehalten. Und da war dann natürlich auch eine große Freude, als auf einmal gesehen haben, dieser Kerl, der glaubt jetzt doch an Jesus Christus, eine große Freude. Und wenn das schon bei meinen Mitmenschen so eine Freude ausgelöst hat, natürlich auch in mir, dann glaube ich auch, dass das stimmt, dass die Engel, also auch die Boten, sich darüber freuen. Und das hat tatsächlich sogar einen Hintergrund, wenn ich in die Offenbarung anschaue und da lese, wie die Engel eine fette Lobpreisparty im Himmel haben. Ja, also Gott lobpreisen. Und wir dann, wenn ich jetzt anfange, an Gott zu glauben und dann auch mit Lobpreis machen, wie wir es heute auch wunderbar gemacht haben, dass wir dann in diesen Chor mit einstimmen. Und hey, noch ein größerer Chor ist cooler. Und natürlich freuen sich auch die Engel, dass sie dann sozusagen Lobpreisverstärkung haben. Und letztlich auch dadurch der Himmel. Ich stimme in den Lobpreis ein. Und Gott, meine Gott ist ja der Empfänger des Lobpreises. Und wenn ich dann in den Hebräerbrief 13, Vers 15 und folgender Vers schaue, dann lese ich das sogar ganz direkt. Da steht, durch Jesus Christus wollen wir Gott immer ein währendes Dankopfer darbringen. Dankopfer, Dank, was heißt das? Ist aufgeschlüsselt, okay, ihn einmal lobpreisen, seinen Namen bekennen, also von ihm erzählen. Dort steht da von der Frucht unserer Lippen. Und einander Gutes tun. Und dann steht da, das sind die Opfer oder Aktionen, an denen Gott Freude hat. Wie an unsere Sammelstücke, wenn ihr daran denkt, ihr seht sie euch an, eigentlich tun sie ja gar nichts, aber sie stehen da, strahlen und ihr freut euch. Ich glaube, genauso ist das bei Gott. Und das Geniale ist, dass Gott sich sogar so sehr freut in diesen Gleichnis ist das so aufgeschlüsselt, dass der Hirte im ersten Gleichnis dann das verlorene Schaf nimmt, es auf seine Schultern nimmt, also quasi mit ihm diese Meile geht, wieder zurück in das gute Haus. Und er freut sich sogar so sehr, wenn man mal weiter in die Bibel schaut, dass er auf uns wartet, auf unser Zukommen, auf unser Entgegenkommen und dafür sogar diese Welt, die an so vielen Stellen kränkelt, noch weiterlaufen lässt, einfach damit wir noch aus freien Stücken uns für ihn entscheiden können. Das kann man zum Beispiel dann in dem zweiten Petrusbrief im dritten Kapitel nachlesen. Also das ist sehr, sehr spannend. Er hat eine große Sehnsucht nach uns und wir können es ihm zuwenden. Und das ist letztlich das Evangelium, das ist eine Freudenbotschaft. Das sind Good News. Und in dieser Hinwendung, da beginnt Jüngerschaft. Da beginnt sozusagen das erste Drittel. Hier ist quasi der Glaubenschecker. Und ich möchte dich mal fragen, wann war dir eigentlich das letzte Mal bewusst, dass Gott an dir Freude hat? Ja, Gott hat an dir Freude. Ich ihm zumindest, Gott hat an dir Freude. Das kannst du auch mal gern, wenn du möchtest, spontan mal deinen Nachbarn sagen, Gott hat an dir Freude. Genau, da ist schon das Richtige. Also, das sich immer wieder auch im Alltag bewusst zu machen, auch wenn sich so gerade gefühlt die Welt gegen einen verschwört, Gott hat an dir Freude, Gott hat an mir Freude. Und vielleicht tut es auch hin und wieder mal gut, wenn du jetzt schon länger Christ bist, sich daran zu erinnern, wie war das denn eigentlich, das erste Mal, wo man sich wirklich Jesus geöffnet hat. Hey, was für Freude, Momente hat man da gespürt, vielleicht auch bei den Mitmenschen und sich dann zu überlegen, ja, Gott hat sich wahrscheinlich noch viel mehr gefreut. Jetzt sagst du vielleicht, okay, also die Freude, das ist mir irgendwie bewusst, da freue ich mich auch immer wieder darüber, dass Gott sich über mich freut. Ich erinnere mich auch noch gut an so mein erstes Mal Jesus. Bin jetzt auch schon erfahren im Glauben. Na gut, was soll ich jetzt mit dieser Predigt anfangen? Und dafür habe ich jetzt noch eine Geschichte. Kann man auf die nächste Folie gehen. Und zwar möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die tatsächlich auch so stattgefunden hat in der Historie, und zwar von einem Ausreißer. Stellt euch mal, wir gehen jetzt mal ein paar hundert Jahre zurück, und stellt euch da jetzt mal, also jetzt nicht so Zahlstadt Deutschland heute, sondern einfach in ein Land, stellt euch da mal ein Hotel oder ein Haus, wo Gäste einkehren können, vor. Und in diesem Hotel gibt es natürlich Mitarbeiter, die die Zimmer reinigen, und besonders ein Mitarbeiter, der wird rumgescheucht, der ist Mädchen für alles, wenn auch mal schnell ein Botengang zu machen ist, er wird losgeschickt. Und dieser Mitarbeiter hat sowas von keinen Bock auf die Arbeit. Also ihn kotzt das so richtig an. Der findet hin und wieder auch mal so eine Gebetsgemeinschaft oder so statt in so einem Raum. Und wenn die dann fertig ist, muss er dann in diesen Raum rein und dann die ganzen Essensreste und dann ist da was auf den Boden gefallen, er muss sich bücken, das aufkehren. Na toll. Und dazu kommt noch, dass sein Chef auch so richtig doof ist. Denkt sich so, also das geht gar nicht, ich werde hier schikaniert und er macht nichts dagegen. Und ich sitze hier fest, hier geht es richtig dreckig und er lacht sich darüber einfach nur einen ab. So sehe ich das zumindest. Das sind viele Konflikte und denkt er auch noch, okay, dieser Chef, der behauptet auch noch Christ zu sein, also von den Christus, da will ich nichts von wissen. Und irgendwann hat dieser Frust so groß, dass er sich sagt, ich reiß aus, ich nehme mir vielleicht noch ein bisschen was hier vom Inventar, damit ich zumindest ein bisschen über die Runden komme, ich reiß aus, ich halte das nicht mehr aus. Ja, und dann war er so im freien Lande und ja, das Geld, also das, was er noch irgendwie hatte, das füllt sich ja nicht auf, das geht also auch schnell aus und vor allen Dingen bleibt der Konflikt mit seiner Heimat, mit diesem Hotelbetrieb, und er überlegt sich so, was kann ich tun? Das ist jetzt keine Lösung, dass ich einfach draußen rumirre, dann verende ich einfach nur. Ich habe ja mal gehört, dieser Chef, der hat immer wieder mal von jemandem geredet, der soll ganz weise und groß sein und der hat auch dafür gesorgt, dass der jetzt Christ ist, naja. Aber vielleicht weiß der irgendeinen Rat. Die haben ja immerhin vielleicht auch einen guten Draht zueinander. Also geht er in eine große Stadt und erfährt dann, dass dieser weise Mann inhaftiert ist. Wahrscheinlich hat er doch bisschen zu aufdringlich von Jesus erzählt, und hat das besucht dann das Gefängnis, sieht dann diesen Inhaftierten und dieser Inhaftierte sagt erstmal zu den Ausreißer, dein Problem ist, dass du Jesus nicht kennst. Und er sowieso, ich kenne Jesus nicht. Jesus, das ist doch der für die Reichen da was gemacht hat, wie für meinen Chef und sowieso alles ganz ungerecht. Sein ganzes Frustpaket ablädt, aber dieser Inhaftierte läuft nicht weg. Er nimmt sich Zeit. Da sind auch viele Fragen, auch erstmal viele Anschuldigungen. Hat Geduld, hört zu, antwortet. Und erklärt, dass Jesus nicht nur jemand ist für die Reichen, sondern dass Jesus auch für diesen einfachen Mitarbeiter gestorben ist. Und dass Jesus uns in die Freiheit führen möchte. Der Ausreißer muss erstmal sacken lassen, denkt nach, aber irgendwann wird es ihm echt klar, dass auch Jesus mit ihm gut meint. Und er erlebt eine Transformation. Vorher hat er immer seine Arbeit gehasst, allgemein, chillen war das Beste. Und auf einmal merkt er so, endlich habe ich auch einen Sinn, endlich weiß ich ja auch, wenn ich irgendwo anpacke, wofür ich anpacke. Und so fing er an, dann auch für diesen Inhaftierten Botengänge zu machen, ihm zu helfen. Und es entstand eine richtig schöne Gemeinschaft aus den Inhaftierten, dem Mentor und den Glaubenschecker nun. Eine richtig, richtig gute Beziehung. Und irgendwann sagt aber der Inhaftierte zu ihm, du weißt aber, ein Punkt ist noch offen. Und zwar deine Heimat, dein Chef. Der weiß ja gar nicht, wo du steckst. Und ich weiß aber, ich kenne die Befürchtung, also eigentlich der Chef, der könnte dich jetzt so richtig zur Sau machen. Ich meine, du warst jetzt lange weg. Das bedeutet natürlich auch, ein Mitarbeiter fällt aus. Arbeit bleibt liegen. Aber dadurch, dass der Ausreiß jetzt nur durch Jesus einerseits statt Angst und Hass auf einmal Liebe hat, Zuversicht und dafür, dass er weiß, okay, der Inhaftierte, der tritt für mich ein. Ich bin jetzt hier ein junger Christ, aber er tritt für mich ein. Er sorgt dafür, dass ich die Problemfelder in meinem Leben in Ordnung bekommen kann, zu diesem Chef gehen kann. Und das macht dieser Inhaftierte ganz praktisch. Und zwar setzt er ein Schreiben auf, wo er sagt, okay, dieser Ausreißer, der war früher vielleicht ein Nichtsnutz, aber jetzt ist er ja nützlich quasi. Und er ist wie ein Kind für mir. Er ist mir so ans Herz gewachsen und ich bitte dich, schreibt er dann diesen Chef, ich bitte dich, dass du ihn nicht wieder einfach nur als deinen Drecksmitarbeiter aufnimmst, sondern wie ein Bruder. Und bitte tue nichts an. Und selbst wenn irgendwie finanzieller Schaden entstanden ist, wird es dir sicher, ich biete dir an, dass ich dafür bürge. Ich nehme diesen Geldbetrag, der fehlt, auf mich, wenn du mich darum bittest. Und mit diesem Schreiben, mit dieser Bürgschaft, weil diese Inhaftierte für diesen jungen Christen eingetreten ist, macht sich dieser Ausreißer auf den Weg zu seinem Chef. Und tatsächlich wird die Bitte des Inhaftierten erfüllt. Und wahrscheinlich ist somit dann der Weg geebnet, dass dann dieser Ausreißer eine Schlüsselfigur wurde für die junge Gemeinde in Kolossee. Und jetzt löst das mal auf. Um was handelt es sich denn hier eigentlich, wenn man jetzt eine Folie weitergeht? Es handelt sich um den Ausreißer, den Onesimus, den Chef. Okay, damals war es eine Herrn-Sklaven-Beziehung. Der Chef der Philemon und der Inhaftierte war der Paulus. Und dieses Schreiben, was der Paulus den Onesimus mitgegeben hat, das haben wir heute noch, und zwar in der Bibel, als Philemon-Brief. Und ich fand das so stark, dass dieser Paulus sich Zeit genommen hat, in diesen Sklaven rein investiert hat. Das ist eigentlich total unüblich. Ich meine, ein Sklave war damals nichts wert. Aber trotzdem hat Paulus erkannt, auch diesen hier liebt Gott. Ich investiere meine Zeit hinein. Er hätte eigentlich was anderes, was Besseres tun können. Also was Besseres in Anführungsstrichchen. Nein, es war genau richtig, dass Paulus das getan hat. Hat seine Zeit rein investiert, seine Ressourcen, auch als er gesehen hat, da ist wirklich ein Lebenswandel hin zu Gott, dass er dann auch sagt, hey, ich bürge für dich, ich begleite dich, ich nehme sogar auch finanzielle Opfer auf mich, damit du dein Leben in Ordnung bringen kannst. Und ich habe mich so gefragt, wo haben wir für so etwas eigentlich Kapazitäten? Paulus hat sich die Zeit und die Mittel genommen. Und wenn ich jetzt so auf mich, auf unsere Generation schaue, dann sehe ich da, dass es 1000 Optionen gibt für einen jungen Menschen heutzutage. Auch viele Unsicherheiten, weil nichts mehr wirklich definiert zu sein scheint. Viele Fake News, die Quelle Internet, das ist schon lange nicht mehr sicher. Und ich glaube, besonders heute braucht es Verlässlichkeit. Dass es wirklich Menschen gibt, wie den Paulus damals, der sagt so, hey, du kannst zu mir kommen, wenn du Fragen hast. Und hier, wenn es Probleme gibt, wir stehen die gemeinsam durch und ich helfe dir, dass das, was schief steht, gerade kommt. Haben wir Kapazitäten für Gemeinschaft, für echte, tiefe Gemeinschaft, in Hauskreisen, in Alpha-Kursen, wo Fragen geklärt werden können, beim Essen, dass man sich einfach Leute mal zu sich nach Hause einlädt und sagt, hey, hier bist du willkommen. Dass nicht einfach nur eine WhatsApp-Freundschaft, Facebook-Freundschaft für die Alten, sondern das ist was Echtes. Wo haben wir dafür Kapazitäten? Wo hast du als jemand, der im Glauben schon erfahren bist, dafür Kapazitäten? Wen legt dir vielleicht auch Gott aufs Herz mit Paulus, dem großen Vorbild, im Hinterkopf? Und somit möchte ich meine Predigt beenden. Danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt es noch ein paar Fragen für euch auf der nächsten Folie.